Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Bettina Kleiner, Mikrofon. Guten Abend. Der Blick auf einige unserer Themen. 74 Tage ist Bundeskanzler Friedrich Merz im Amt und mit ihm die schwarz-rote Bundesregierung. Heute zog er in der Bundespressekonferenz in Berlin Bilanz.
Wir sind vom ersten Tag an konfrontiert mit einer ganzen Reihe von großen innenpolitischen und außenpolitischen Herausforderungen. Diese Herausforderungen sind groß. Wir täuschen uns darüber nicht. Das gilt auch für die Sicherheitspolitik. Das gilt für unseren Haushalt. Das gilt für viele andere Fragen.
Soweit der Bundeskanzler am Vormittag. Unser erstes Thema gleich. Außerdem Innenminister Dobrindt wirbt bei einem Treffen mit europäischen Kolleginnen und Kollegen für eine härtere Migrationspolitik und das 18. Sanktionspaket der EU gegen Russland konnte nun doch verabschiedet werden, nachdem vor allem die Slowakei sich dem nicht mehr verweigert hat. Zum Ende der Sendung dann Informationen zur Fußball-Europameisterschaft der Frauen und im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um digitale Plattformen und die Macht der User. Diese Tradition hat Friedrich Merz also beibehalten. Regelmäßig stellten sich Kanzlerin oder Kanzler in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten am Beginn oder Ende der Sommerpause ausführlich den Fragen von Journalistinnen und Journalisten. Für Merz war das heute Vormittag eine weitere Premiere im Amt, auch deshalb besonders aufmerksam beobachtet von den Vertreterinnen und Vertretern der Hauptstadtmedien wie unserer Kollegin Katharina Hamberger.
Für viele im großen Saal der Bundespressekonferenz ist der heutige Termin fast so etwas wie Routine. Nur für einen nicht.
Herzlichen Dank für die freundliche Einladung, das erste Mal in dieser Funktion heute bei Ihnen sein zu dürfen.
Und so beginnt für Bundeskanzler Friedrich Merz die am Ende rund 90 Minuten dauernde Sommerpressekonferenz. Wie üblich bei diesem Termin ist der Saal bis fast auf den letzten Platz gefüllt. Der Kanzler, auch das gehört dazu, sagt erst einmal ein paar Worte zu Beginn. Er nutzt das vor allem, um eine Bilanz der ersten Tage schwarz-rot zu ziehen, die aus seiner Sicht gar nicht so schlecht aussieht. Man habe alles umgesetzt, was man sich bis zur Sommerpause vorgenommen habe. Schwerpunkte für die kommende Zeit sieht er in den Bereichen Wirtschaft, Verteidigung, Migration und kündigt eine Reform der sozialen Sicherungssysteme für die zweite Jahreshälfte an. Dass es auch knackt und knirscht in der Koalition? Das sei eine ganz normale Arbeitsbeziehung, meint Merz.
Denn wir wissen, welchen Auftrag wir haben. Dann gehören eben auch Höhen und Erfolge genauso dazu wie auch gelegentliche Rückschläge. Das gehört zu jeder Koalition dazu. Aber damit gehen wir fair und partnerschaftlich in dieser Koalition um.
Die erste halbe Stunde der Pressekonferenz ging es aber dann doch erst einmal um ein Thema, bei dem nicht alle in der Koalition den Umgang als partnerschaftlich wahrgenommen haben. Die Causa Borsius-Gersdorf. Wie es konkret weitergeht, beantwortet der Kanzler nicht. Und ob Borsius-Gersdorf Kandidatin bleibt, auch das lässt Merz offen. Obwohl die SPD im Moment nicht von ihr abrücken will. Deutlich macht er aber auch, wirklich optimal ist der Prozess nicht gelaufen.
Das war beim letzten Mal nicht gut genug. Das werden wir beim nächsten Mal besser machen.
Angesprochen auf die Desinformation und Verkürzungen zu den Positionen von Borsius-Gersdorf, vor allem auf sozialen Plattformen, wird Merz nochmal deutlich. Was sie in den vergangenen Wochen erlebt habe, sei völlig inakzeptabel.
Die Kritik, die da teilweise geäußert worden ist, ist unsachlich gewesen, polemisch gewesen, zum Teil persönlich beleidigend und herabsetzend.
In der darauffolgenden Stunde wird der Kanzler noch zu ganz unterschiedlichen Themen befragt. Er kritisiert ein weiteres Mal Israels Vorgehen im Gazastreifen, wiederholt seine Bedenken, was den Gemeinschaftshaushaltsentwurf der EU-Kommission betrifft und gibt sich vorsichtig optimistisch, dass man eine Einigung in Sachen Zöllen mit US-Präsident Trump erreichen könnte. Und Merz bereitet die Bürger und Bürgerinnen schon mal vor auf steigende Kosten für Gesundheit, Pflege und Altersvorsorge. Und dann ist da noch der Themenbereich Migration. Es geht an diesem Tag viel um die Abschiebung von Straftätern nach Afghanistan, die stattfindet, während Merz in der Bundespressekonferenz sitzt. Aber auch ein Jubiläum spielt eine Rolle, denn vor 10 Jahren fiel ebenfalls vor der blauen Wand in der Bundespressekonferenz dieser Satz.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wie er den Satz seiner Vorgängerin Angela Merkel heute beurteilt, wird Merz gefragt.
Also Frau Merkel hat das in einem bestimmten Kontext gesagt und 10 Jahre später, heute wissen wir, dass wir es in diesem Bereich, den sie damals gemeint hat, offenkundig nicht geschafft haben. So, und deswegen versuchen wir das ja zu korrigieren.
Meint der Kanzler in Bezug auf die Integration. Fast zum Ende der Pressekonferenz versucht es Merz dann noch einmal mit Optimismus. Es brauche eine bessere Grundstimmung in Deutschland.
Diejenigen, die in Deutschland investieren wollen, haben sie. Nur wir selber zweifeln so häufig an uns. Und für uns ist so häufig das Glas halb leer, statt mal zu sagen, es ist halb voll. Ich würde sogar sagen, es ist drei Viertel voll. Wir müssen nur jetzt den letzten Rest leisten. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir das auch packen.
Bundeskanzler Friedrich Merz heute in seiner Sommerpressekonferenz. Stefan Dietjen hat das im Saal der Bundespressekonferenz in Berlin mitverfolgt. Beginnen wir vielleicht mit dem Atmosphärischen. Sie haben viele Sommer-PKs von Merz' Vorgängern erlebt. Wie hat er sich da vielleicht im Vergleich präsentiert?
Ja, ich sag das mal mit seinen eigenen Worten. Ruhig und sachlich, so hat er sich selber charakterisiert in der Pressekonferenz. Und so war das auch. Also wenn ich mich an viele Pressekonferenzen mit Angela Merkel erinnere, da gab es immer auch mal Momente, wo wirklich der ganze Saal herzlich gelacht hat über Bemerkungen der Bundeskanzlerin. Auch bei Olaf Scholz ist das so gewesen. Da war es mal schnippisch, mal belustigt, ironisch. Das war durchgehend bei Friedrich Merz jetzt anders. Der Ton war ernst. Friedrich Merz hat sich da als ein Kanzler gezeigt, der gesehen hat, dass er in einer, wie er sagte, aufgeheizten öffentlichen Stimmung spricht. Die Diskussion über die Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf, die er, wir haben das eben gehört, als inakzeptabel bezeichnet hat, die ist für ihn sicherlich nur ein Indikator für diese Stimmung gewesen. Und es war erkennbar, dass er sich fest vorgenommen hatte, mit keinerlei Zuspitzung, mit keinerlei Provokationen in irgendeiner Weise Öl in diese Stimmung zu gießen oder Funken zu schlagen, die in dieser Lage explosiv wirken könnten.
In der Tat, eine halbe Stunde lang ging es zuerst nur um die Richterinnenfrage, dann um Nahost. Es gab keine Frage zur Ukraine. War das die richtige inhaltliche Priorisierung, die die Kolleginnen und Kollegen da nach ihrem Eindruck vorgenommen haben?
Ja, Sie sagen das ja ganz richtig. Das war nicht eine Priorisierung des Bundeskanzlers. Das ist insofern, sind diese Pressekonferenzen immer auch ein Abbild von wechselhaften und launischen Stimmungskonjunkturen in der Medienlandschaft, die da ist. Und es wurde eben, Sie haben das völlig richtig gesagt, es wurde ausgiebig ein Drittel dieser Pressekonferenz nach der Richterkandidatin gefragt. Und es gab eben wieder mal Themen, das ist im Rückblick immer so, wo es dann erstaunt, dass die nicht angesprochen wurden. Wenn ich mich daran erinnere, wie oft Olaf Scholz bei diesen Sommerpressekonferenzen und allen anderen Gelegenheiten immer wieder nach dem für ihn so leidigen Thema Taurus, dem deutschen Marschflugkörper für die Ukraine, angesprochen wurde. Friedrich Merz war vollkommen verschont nach jeder Frage, von jeder Frage in diese Richtung.
Merz hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass sich Innen- und Außenpolitik nicht oder nicht mehr so wirklich trennen lassen. Wirtschaftspolitik war ihm aber auch sehr wichtig. Welche Koordinaten hat er da ausgegeben für die weitere Entwicklung im Land?
Ja, ich glaube, das ist klar, im Land, da geht es ihm, das ist das Leitmotiv seiner Regierungstätigkeit, um wirtschaftliche Leistungskraft dieses Landes. Und er hat nochmal deutlich gemacht, mit dieser Koalition will er seinen Teil dazu beitragen, durch Investitionsanreize. Er hat gesagt, die Stimmung bei den Investoren ist gut, man muss die jetzt eben nur herbringen, die warten drauf. Und was Politik dazu beitragen kann, das ist eben Anreize setzen, das ist Verwaltungsvereinfachung. Er hat darauf hingewiesen, dass auch mit dem Investitionspaket, auch das hat er wieder gesagt, natürlich der eigenen Partei nicht leicht gefallen ist, diese Schuldenaufnahmen, dass damit nochmal Voraussetzungen geschaffen werden bei der Digitalisierung, bei der Infrastruktur. Aber er hat eben auch deutlich gemacht, dass es um Stimmung im Land geht. Er hat damit sozusagen die Bürgerinnen und Bürger, er hat alle angesprochen und gesagt, es müssen am Ende alle eben dazu beitragen, mehr zu leisten, Leistungskraft zu steigern.
Stefan Dietjen live im Deutschlandfunk mit Eindrücken aus der Sommerpressekonferenz heute von Bundeskanzler Friedrich Merz und mehr dazu auch in unserem Podcast Der Tag seit 17 Uhr zu finden in der DLF-App sowie in einem Kommentar um 19.05 Uhr hier im Programm des Deutschlandfunks. Ein Thema klang auch schon an in der Pressekonferenz heute Vormittag. Ein weiterer Abschiebeflug nach Afghanistan hat stattgefunden. Und er ist inzwischen dort auch gelandet. Mehr dazu jetzt von Gudula Geuter.
Zum zweiten Mal, seit die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben, schiebt Deutschland Afghanen in ihr Herkunftsland ab. Ein Flugzeug mit 81 Männern startete nach Angaben des Bundesinnenministeriums am Morgen vom Flughafen Leipzig nach Kabul.
Es geht dabei um schwere und schwerste Straftäter.
So Minister Alexander Dobrindt am Morgen in der ARD. Dass es sich bei dem Charterflugzeug um einen Airbus A330 von Qatar Airways handelt, ist offenbar nicht die einzige Unterstützung, die die Kataris geleistet haben. Zur Vorbereitung der Abschiebung sagte der CSU-Politiker Dobrindt:
Ich bin dankbar, dass das in einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Außenministerium, dem Innenministerium, dem Kanzleramt stattgefunden hat und auch unter Beteiligung von strategischen Partnern. Die Kataris haben hier unterstützt, damit dies möglich geworden ist.
In der Pressemitteilung seines Hauses ist die Rede von der Sicherheitspartnerschaft mit dem Emirat Katar, die zu Hilfe genommen worden sei. Das Emirat hatte auch schon für den Abschiebeflug Vermittlungshilfe geleistet, der im vergangenen August noch zu Zeiten der Ampelregierung nach Kabul ging. Seitdem sollen die Taliban zwischenzeitlich für solche Gespräche über Bande nicht mehr zur Verfügung gestanden haben. Dobrindt hatte sich für direkte Kontakte mit dem als Terrororganisation eingestuften Regime ausgesprochen. Deutschland hat seine Botschaft in Kabul geschlossen. Der Botschafter Rolf-Dieter Reinhardt residiert in Katar. Die alte Bundesregierung hatte, wie fast alle Staaten, offizielle Kontakte und die damit einhergehende diplomatische Aufwertung des Regimes abgelehnt. Auch Außenminister Johann Wadephul, CDU, steht direkten Kontakten skeptisch gegenüber. Unter anderem der Spiegel schreibt aber von kleineren Schritten der Annäherung. So soll es die Bereitschaft geben, einen von den Taliban entsandten Geschäftsträger für die afghanische Botschaft in Berlin anzuerkennen. Das Blatt zitiert Sicherheitskreise, wonach der aktuelle Flug eine Art Testlauf für das Verhalten des Regimes sein soll, was die Behandlung der Männer betrifft. Alexander Dobrindt spricht von jetzt schon bestehenden technischen Kontakten, will aber weitergehen.
Wenn man auch daran denkt, dass wir in der Zukunft weiterhin Abschiebungen nach Afghanistan ermöglichen wollen, dann muss man eben auch diese Kontakte haben, muss man diese Gespräche führen. Das ist unterhalb der diplomatischen Beziehungen, aber diese Gespräche werden geführt werden müssen.
In seiner Sommerpressekonferenz sagte Bundeskanzler Friedrich Merz:
Eine diplomatische Anerkennung des Taliban-Regimes steht überhaupt nicht zur Entscheidung an. So etwas kann es gar nicht geben. Eine Regierung kann man anerkennen oder nicht, aber diplomatische Anerkennung erfolgt zwischen Staaten. Und zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Afghanistan sind die diplomatischen Beziehungen nicht abgebrochen worden. So, das heißt also, die entscheidende Frage ist, wie gehen wir mit diesem Regime um? Und da wird es bis auf Weiteres bei technischen Abstimmungen bleiben.
Deutschland hatte die früher regelmäßig stattfindenden Abschiebungen nach Afghanistan zwischenzeitlich wegen der Menschenrechtssituation im Land ausgesetzt. Vor wenigen Tagen hatte der Internationale Strafgerichtshof gegen hochrangige Taliban-Haftbefehle wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlassen. Nicht nur deutsche Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen kritisieren Abschiebungen in das Land. Auch der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen, Volker Türk, ließ kürzlich auf die prekäre Sicherheits- und Menschenrechtslage verweisen und bezeichnete Abschiebungen als nicht angemessen. In der Pressemitteilung des Innenministeriums heißt es, die Bundesregierung strebe auch künftige Rückführungen nach Afghanistan an.
Berichtet aus Berlin unsere Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter. Zu einem Migrationstreffen hatte Bundesinnenminister Dobrindt heute auf die Zugspitze geladen. Mehrere Ministerinnen und Minister aus europäischen Nachbarländern waren dabei. Man sah sie heute Nachmittag in Winterjacken bei einem Pressestatement. Das Thema die Migrationspolitik. Ein Bericht dazu von Daniel Knopp.
Noch am Morgen zeigte sich der höchste Berg Deutschlands von seiner Schokoladenseite. Gestochen scharfes Alpenpanorama, tolles Wetter, fast keine Wolken. So die Zugspitze beim ersten Gruppenfoto der Innenminister aus Frankreich, Polen, Österreich, Dänemark und Tschechien. Gastgeber Alexander Dobrindt ist bestens gelaunt. Die Sonne scheint.
Hey. Herr Dobrindt. Ja, ist doch super. Schön hier. Wo kann es schöner sein?
Das Timing stimmt nicht nur beim Wetter, könnte man vermuten. Zeitgleich zum Gipfelbeginn hat die schwarz-rote Bundesregierung erstmals Menschen nach Afghanistan abgeschoben. An Bord des Fluges von Leipzig nach Kabul seien 81 afghanische Männer, so Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
Man kann solche Termine nicht direkt planen. Das hat ja auch einen Vorlauf von mehreren Wochen. Und wir sind einfach nur froh, dass es gelungen ist, den Abschiebeflug zu organisieren. Dass das heute ist, das hätte auch gestern sein können, vielleicht auf morgen. Aber in den letzten Tagen hat sich es in intensiven Gesprächen noch mal rauskristallisiert, dass es der heutige Tag sein wird.
Ob Zufall oder nicht, entscheidend für Bundesinnenminister Dobrindt ist der Politikwechsel in der Migrationspolitik. Mit der Abschiebung von Straftätern aus Afghanistan setzte die Bundesregierung jetzt den Koalitionsvertrag um, so Dobrindt. Begrüßt wird die härtere Gangart der Bundesregierung von Magnus Brunner, EU-Kommissar für Inneres und Migration. Von der Zugspitze gehe ein wichtiges Signal aus.
Nämlich uns besser zu koordinieren, auch uns besser abzusprechen, weil wir müssen den Menschen das Gefühl zurückgeben, dass wir Kontrolle über das haben, was in Europa passiert.
Konkret einigten sich heute die 6 europäischen Innenminister auf 5 Ziele. Erstens schnellere Asylverfahren, zweitens müsse entschiedener gegen Schlepper vorgegangen werden, indem illegale Geldströme besser nachverfolgt werden, so Bundesinnenminister Dobrindt nach dem gemeinsamen Treffen.
Dazu gehört, dass wir es auch möglich machen, dass sogenannte Return-Hubs entstehen auch in Drittstaaten, wo Ausreisepflichtige auch außerhalb Europas untergebracht werden können.
Dabei gilt, Kooperation wird belohnt, Blockade sanktioniert. Staaten, die bei Rückführungen nicht kooperieren, müssen mit Einschränkungen bei Visaregelungen rechnen. Beim Schutz der EU-Außengrenzen sollen mehr finanzielle Mittel für Drohnen und Grenzschutzpolizei bereitgestellt werden. Ein Schritt weiter als das gemeinsame europäische Asylsystem, kurz GEAS, wollen die Innenminister bei den Asylverfahren in Drittstaaten gehen. Nicht zuletzt ging es auf der Zugspitze auch um die Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze. Polen hatte im Vorfeld Gesprächsbedarf angemeldet. Was dabei genau rauskam, wollte weder der polnische noch der deutsche Innenminister bei der anschließenden Pressekonferenz sagen. Nur so viel, nächste Woche wird Alexander Dobrindt zusammen mit seinem polnischen Amtskollegen die polnische Grenze zu Weißrussland besuchen.
Ein Bericht von Daniel Knopp. Auf europäischer Ebene hat es derweil einen großen Fortschritt gegeben. Ein 18. Sanktionspaket gegen Russland konnte verabschiedet werden, nachdem insbesondere die Slowakei ihren Widerstand aufgegeben hat. Aus Brüssel dazu Klaus Remme.
Nachdem der slowakische Regierungschef Fico seinen Widerstand aufgab, ging alles sehr schnell. Fico hatte das Paket über Wochen blockiert, um Zugeständnisse in Zusammenhang mit dem geplanten Gasimportstopp aus Russland zu erzwingen. Der Slowakei dürften dabei keine Nachteile entstehen, so seine Forderung. Gestern Abend zeigte er sich mit den entsprechenden Zusagen zufrieden. Um 8 Uhr heute Morgen trafen sich die EU-Botschafter in Brüssel. Wenige Minuten später war das 18. Sanktionspaket in trockenen Tüchern. Es ist eines der stärksten, schreibt Kaja Kallas, die EU-Außenbeauftragte, auf der Plattform X. Man werde die Kosten für Russland weiter hochtreiben, damit Moskau nichts anderes übrig bleibe, als die Aggression zu stoppen. Wie wirksam die Sanktionen sind, ist umstritten. Der deutsche Staatsminister Kriechbaum sagte am Dienstag beim Treffen der EU-Außenminister:
Schon die schiere Anzahl von 18 Paketen zeigt ja, dass die übrigen 17 offensichtlich nicht die Wirkung entfaltet hatten, die wir uns davon versprochen haben.
Der litauische Außenminister Budrys hielt dagegen:
They are working, they are effective, whether they have changed the very aggression of Putin, not yet, but there is the reason why we continue to do this.
Die Sanktionen wirken, so Budrys, noch haben sie den Kurs Putins nicht verändert, aber deshalb machen wir ja weiter. Die neuen Sanktionen zielen vor allem auf den Energie- und den Finanzsektor. Um russische Einnahmen aus Ölgeschäften weiter zu reduzieren, wird der Ölpreisdeckel deutlich von jetzt $60 pro Barrel Rohöl auf nun $47,60 gesenkt. EU-Unternehmen ist es damit verboten, russische Öllieferungen in Drittstaaten zu einem höheren Preis zu ermöglichen, sei es durch Schiffe oder Versicherungen. Nachdem sich Griechenland, Malta und Zypern einer dauerhaften Senkung auf $45 widersetzt hatten, weil sie allzu große Nachteile für ihre Reedereien befürchteten, wurde eine dynamische Formel vereinbart, der zufolge die Preisobergrenze langfristig nicht mehr als 15% unter dem Marktpreis liegen darf. Der Preisdeckel wurde bisher zusammen mit den G7-Staaten beschlossen. Noch ist nicht klar, ob die USA erneut mitmachen. Dann eben nur mit den anderen, ohne Washington, so hatte Kallas am Dienstag in Brüssel bekräftigt.
Even if the Americans are not aboard, but the other G7 countries are, then we will move on with this.
Auch eine mögliche Wiederinbetriebnahme der Pipelines Nord Stream 1 und 2 wurde mit Sanktionen belegt. Denjenigen, die an eine Instandsetzung der zerstörten Pipeline-Röhren denken, macht die Kommission damit einen Strich durch die Rechnung. über 100 zusätzliche Schiffe der russischen Schattenflotte, mit denen Sanktionen umgangen werden, wurden mit Hafensperren sanktioniert. 22 zusätzliche russische Banken werden vom Handelssystem SWIFT ausgeschlossen. Dazu kommen Strafen für Unternehmen, auch aus China und Indien, denen vorgeworfen wird, Sanktionen zu umgehen. Außerdem wurde die Liste von Personen und Organisationen erweitert, die mit Reise- und Vermögenssperren belegt werden. Die Sanktionierung Moskaus bleibt ein schwieriges Geschäft. Am 19. Paket wird schon gearbeitet. Robert Fico aus der Slowakei hat aber schon angedeutet, er werde nicht zögern, seine Vetomacht gegebenenfalls erneut auszuüben.
Aus Brüssel der Bericht von Klaus Remme und auch das ein Thema in den Kommentaren ab 19.05 Uhr. Die Finanzminister der G20, der großen Industrie- und Schwellenländer, haben sich bei ihrem Treffen in Südafrika erstmals seit dem erneuten Amtsantritt von US-Präsident Trump auf ein gemeinsames Abschlussdokument verständigt. Darin fanden sie auch eine gemeinsame Sprache zu zentralen Herausforderungen für die globale Wirtschaft. Stefan Überbach berichtet aus dem südafrikanischen Durban.
Mehr Wachstum, mehr Preisstabilität, mehr Unterstützung für überschuldete Entwicklungsländer, die unter der Zinslast zu ersticken drohen. Zum ersten Mal seit einem Jahr haben sich die Finanzminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer wieder auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Und das, obwohl der Ressortchef der USA und andere hochrangige Vertreter wichtiger Länder nicht dabei waren oder vielleicht gerade deshalb. Denn in dem Papier findet sich auch das Bekenntnis zu einer engen internationalen Zusammenarbeit und einer, wie es heißt, ausgewogenen globalen Mindeststeuer, wovon US-Präsident Trump bekanntlich wenig hält. Überschattet wurde das Treffen vom Handelsstreit mit den USA. Die Bundesregierung setzt zwar weiter auf Verhandlungen, bevor die neuen Strafzölle am 1. August in Kraft treten. Einen Deal um jeden Preis wird es allerdings nicht geben, sagt Finanzminister Lars Klingbeil.
Wir sind jederzeit aber auch bereit, entschlossene Gegenmaßnahmen zu treffen, wenn wir keine Verhandlungslösung mit den Amerikanern erreichen werden. Am Ende geht es für mich darum, dass wir die Arbeitsplätze und die Unternehmen in Europa schützen.
Laut Bundesbankchef Joachim Nagel droht eine mögliche Eskalation des Zollkonflikts mit den USA, das Wirtschaftswachstum in Deutschland abzuwürgen. Er hielt es für die beste Lösung, wenn alle Beteiligten ganz auf Zölle verzichten würden.
Weil am Ende steht der Wohlstand uns aller hier auf dem Spiel, wenn man hier möglicherweise eine Wirtschaftspolitik macht, die global großen Schaden anrichten kann.
Für das Gastgeberland Südafrika, das die Interessen des globalen Südens stärker in den Mittelpunkt rücken will, stehen neben den aktuellen Handelskonflikten aber auch andere Themen ganz oben auf der G20-Agenda. Gerechte Schuldenregeln zum Beispiel oder eine nachhaltige Nutzung strategischer Rohstoffe und mehr Geld zur Finanzierung der Klimafolgen in armen Ländern. Finanzminister Enoch Godongwana.
Climate-related shocks and extreme weather events.
Klimabedingte Schocks und extreme Wetterereignisse nehmen weltweit an Häufigkeit und Stärke zu, mit Auswirkungen auf Lebensgrundlagen und wirtschaftliche Stabilität. Angesichts der komplexen ökologischen, sozialen und entwicklungspolitischen Herausforderungen, die vor allem Afrika und arme Länder anderswo plagen, müssen die G20 eine Quelle weltweiter Führung und Handlungsfähigkeit bleiben. Außerdem drängt Südafrika auf eine Reform der globalen Finanzinstitutionen. Die Entwicklungs- und Schwellenländer müssten mehr Mitspracherechte haben. Bundesfinanzminister Klingbeil signalisiert dafür Unterstützung aus Deutschland.
Mir ist wichtig, dass wir die multilaterale, die regelbasierte Ordnung stärken, dass wir immer wieder deutlich machen, wir setzen auf starke internationale Institutionen. Da gehört G20 mit dazu, da gehört die Weltbank mit dazu, da gehört die WTO mit dazu. Also ganz viele Institutionen, die da sind. Und ja, wir müssen uns immer wieder fragen, ob man sie anpassen muss. Und wenn es diese Wünsche aus den Ländern des globalen Südens gibt, dann haben sie mit uns einen Partner, dass wir uns das auch kritisch angucken und uns fragen, wie müssen wir uns weiterentwickeln.
Die südafrikanische G20-Präsidentschaft kann das Finanzministertreffen von Durban als Erfolg verbuchen. So einig wie am heutigen Mandela-Tag zur Erinnerung an die Freiheitsikone des Gastgeberlandes war die Staatengruppe schon lange nicht mehr. Allerdings wird sehr viel wichtiger sein, ob sich auch die Staats- und Regierungschefs beim Gipfel in Johannesburg Ende November bei den großen Fragen verständigen können. Und das hängt entscheidend davon ab, ob US-Präsident Donald Trump zu dem Treffen in Südafrika anreisen wird. Zugesagt hat er seine Teilnahme bisher noch nicht.
berichtet Stefan Überbach. Und um 18 Uhr und gleich 35 Minuten geht es hier weiter mit dem Sport und dem Blick auf die Fußball-Europameisterschaft der Frauen mit Christian von Stülpnagel.
Genau, und da steht heute Abend auf jeden Fall das nächste Stimmungshighlight an. Die Schweiz spielt gegen Spanien, also die Gastgeberinnen gegen die amtierenden Weltmeisterinnen. Und auch wenn die Schweizerinnen natürlich die großen Außenseiterinnen sind, dieses Spiel sorgt bei den Fans der Nati für große Begeisterung. Hendrik Lücker schaut voraus.
Jetzt, Reuterler hat viel Platz, Reuterler zieht das.
Nach dem Last-Minute-Tor gegen Finnland gab es in den Fanzonen kein Halten mehr.
Super, super, super.
Ich bin so glücklich.
Wir sind so stolz. Wir sind so stolz auf unsere Mannschaft.
Unvorstellbar. Wahnsinn.
Zum ersten Mal stehen die Schweizerinnen in einem EM-Viertelfinale. Und ein Land sieht rot. Im Wortsinn. Wenn die Schweiz spielt, wehen die roten Fahnen mit dem weißen Kreuz, tragen die Fans die roten Trikots und unterstützen das Team um Geraldine Reuteler von Eintracht Frankfurt bedingungslos.
Es macht unheimlich viel Spaß, hier in der Schweiz Fußball zu spielen. Es ist wirklich unglaublich. Wir haben alle Spielerinnen jedes Mal Gänsehaut und ist einfach nur wow.
Die Euphorie im Land ist riesig. In Bern, dem Epizentrum der Begeisterung, musste beim letzten Schweiz-Spiel das Fanfest noch vor dem Anpfiff wegen Überfüllung geschlossen werden. Für das Viertelfinale gegen Spanien heute hat die Stadt die Nachtruhe aufgehoben. Die Sperrstunde war einmal. Alles bereit für die nächste Party. Es wird das Spiel ihres Lebens für die Schweizerinnen. Mehr Außenseiter geht nicht als gegen Weltmeister Spanien, den absoluten Top-Favoriten auf den EM-Titel. Da wäre ein Sieg eine Sensation. Aber Pia Sundhage, die erfahrene Schweizer Trainerin, machte klar: Wir sind noch nicht fertig.
Wenn wir stark wie ein Fels stehen in der Abwehr, haben wir eine Chance. Und wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen in der Offensive und die Möglichkeiten nutzen, die wir bekommen, dann werden wir gewinnen.
Und auch die Schweizer Torwarttrainerin, die frühere deutsche Nationaltorhüterin Nadine Angerer, geht mit viel Selbstbewusstsein ins Spiel.
Ich spüre, dass diese gewisse Gewinnermentalität da ist und auch die, ich sag mal in Anführungszeichen, positive Arroganz, die wir auch brauchen. Und dann muss Spanien uns auch erstmal schlagen.
Aber natürlich wäre es eine große Überraschung, wenn die Schweiz gegen Spanien gewinnen sollte. Oder wenn es wie gestern Abend zu einem Elfmeterschießen kommt. Beim Sieg von England gegen Schweden, da haben beide Mannschaften im Elfmeterschießen ja zusammen rekordverdächtige 9 von 14 Elfmetern verschossen. Ins Elfmeterschießen möchte das deutsche Team sicherlich auch nicht. Morgen Abend wird das Viertelfinale der Deutschen angepfiffen und das in Basel, also direkt an der deutschen Grenze. Es werden wieder viele deutsche Fans vor Ort sein, wie schon beim 2:1-Sieg gegen Dänemark in der Vorrunde. Die deutsche Mannschaft, die ist heute in Basel angekommen. Tabea Kunze über die Abschlusspressekonferenz.
Voller Vorfreude, aber eher in der Außenseiterrolle. So fühlen sich die deutschen Fußballerinnen vor dem EM-Viertelfinale gegen Frankreich. Die lange Pause von einer Woche habe seinen Spielerinnen gut getan, so Bundestrainer Christian Wück bei der Ankunft in Basel. Alle hätten die Möglichkeit gehabt, die 1:4 Niederlage gegen Schweden zu verarbeiten. Nun sei die Enttäuschung einer Mischung aus großem Willen und Euphorie gewichen. Dass der französische Trainer den Deutschen die Favoritenrolle zugeschoben habe, wollte Wück so nicht stehen lassen. Ebenso wenig wollte er verraten, wie viele und welche Umstellungen es im Vergleich zur deutlichen Niederlage gegen Schweden geben werde. Alle Spielerinnen seien fit und einsatzfähig für das erste K.O.-Spiel unter seiner Regie.
Und die Französinnen, die können auf jeden Fall mit vielen schnellen Spielerinnen auftrumpfen. Mittelfeldspielerin Elisa Sass weiß deswegen, es kommt vor allem auf Teamwork der Deutschen an.
Wir werden morgen auch versuchen, dann die Französinnen manchmal zu doppeln, wenn wir es alleine gerade nicht schaffen, dass wir da einfach im Teamverbund eng zusammenarbeiten. Das wird sehr wichtig sein. Und ich sehe das Spiel morgen eigentlich als sehr große Chance für uns, einfach ins Halbfinale einzuziehen. Und eine Chance, die wir auf jeden Fall auch nutzen wollen.
Und wie es eben bei Tabea Kunze schon angeklungen ist, Christian Wück weiß, dass seine Mannschaft eine stärkere Leistung als gegen Schweden zeigen muss. Wir hören jetzt nochmal Motor.
Also ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass die Enttäuschung aus diesem Spiel gegen Schweden jetzt weg ist. Und ich glaube schon, dass wir das hinbekommen haben, dass wir jetzt nicht nur uns auf dieses Viertelfinale freuen, sondern eben diese K.O.-Phase so angehen, dass es für uns jetzt wirklich klar ist, dass die Leistung auf dem Platz entscheiden wird, ob wir weiter im Turnier bleiben oder eben nicht. Also ich weiß, dass die Euphorie und dass der Wille, in dieses Spiel zu gehen, definitiv jetzt da ist. Deswegen war es ja gut, dass wir so lange Zeit hatten, um dieses Spiel gegen Schweden zu verarbeiten.
Sagt Bundestrainer Christian Wück. Anpfiff ist morgen Abend um 21 Uhr im St. Josef Park in Basel.
Christian von Stülpnagel mit Informationen zur Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Am Mikrofon war Bettina Klein. Danke für Ihr Interesse und schon mal ein schönes Wochenende.